herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schüssler.
Ich sitze hier in Zürich im Technopark mit dem Kevin Schawinski. Er ist KI-Experte und wir wollen so ein bisschen über die Regulierung reden und auch die Frage, vielleicht, wo wir diesen KIs begegnen, ohne dass wir das überhaupt wissen, ohne dass wir da eine Ahnung haben. Eben die meisten von uns, die empfinden ja die KIs so als hilfreiche Assistenten, ChatGPT, die für uns ein Mail schreibt oder irgendwie ein Midjourney, der ein schönes Bild macht. Das ist ja alles angenehm und wir haben unter Kontrolle, was passiert. Aber wir begegnen ja auch inzwischen so KIs, wo wir gar nicht wissen, dass die vielleicht mit uns etwas zu tun haben. Wo gibt es, sagen wir mal, die versteckten KIs dann?
Die versteckten KIs gibt es in fast allen Aspekten jetzt von unserem modernen Leben, wo Entscheidungen über uns und für uns getroffen werden. Und die EU hat dann natürlich in ihrer neuen Regulierung eine gute Liste aufgestellt. Ich gehe da jetzt einfach mal ein bisschen durch. Zum Beispiel im HR, also bei der Mitarbeiterauswahl, bei der Suche, bei der Beurteilung von CVs, bei der Beurteilung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wird heute Software eingesetzt, wo jetzt nach dem Verständnis von der neuen Regulierungen als KI bezeichnet werden und natürlich schon grossen Einfluss über ganz essentielle Entscheidungen über unser Leben ein Urteil fällt.
Man kann sich vorstellen, dass so eine Software dann schon eine erste Triage von so Dossiers macht und dann man vielleicht schon rausfliegt, bevor ein Mensch überhaupt drauf geschaut hat. Kann das heute passieren?
Das kann passieren, das wissen wir auch, dass es passiert. Ich kann da referenzieren einen Fall in den USA, wo KI-Regulierung natürlich auch ein grosses Thema ist. Da ist jetzt vor ein paar, zwei, drei Monaten eine Firma gebüßt worden, und zwar mit einer Viertelmillion Dollar Strafe, weil sie beim Filtering von CVs einfach mal ältere Personen rausgefiltert hatten. Das hat natürlich erstmal niemand gemerkt, oder? Wenn man, wie wir gesagt haben, wenn man einfach mal ein CV reinschickt und keine Antwort bekommt, dann weiß man ja nicht, was passiert ist. Aber das ist systematisch gewesen, das ist aufgeflogen und dann ist die US-Regierung gekommen und gesagt, das dürfen wir nicht. Das ist Altersdiskriminierung.
Weißt du, ob das in der Schweiz auch passiert? Wie häufig das es allenfalls passiert?
Das passiert überall, bei fast jeder Anwendung, da bin ich mir sicher. Und es hat einen Effekt auf das Leben von jeder einzelnen Person in der Schweiz. Und zwar einen grossen und einen kumulierbaren. Weil die KI wird ja dann immer an den Daten trainiert, wo aus dem Betrieb, aus der Anwendung rauskommen. Also was muss man sich da vorstellen? Wenn ich mich jetzt um ein Darlehen bewerbe oder eine Kreditkarte oder was auch immer und ich werde jetzt abgelehnt aus einem Grund, wo Diskriminierung ist, dann habe ich da erstmal das nicht auf meinem Record, meinem Lebenslauf, meinem Profil. Ich bin abgelehnt worden. So, jetzt passiert das häufiger und häufiger. Das heisst, dann werden Personen mit einem gewissen Hintergrund werden immer mehr benachteiligt, auch in den Daten, von denen die KI natürlich lernt. Und dadurch wird das verstärkt. Da gibt es so einen Feedback-Loop.
Man kann sagen, kumulierbar, wenn das alle oder an vielen Orten die gleiche Software eingesetzt wird und mit den ähnlichen Parametern, dann haben die gleichen Leute überall die gleichen Nachteile, kann man das so sagen?
Ja, und es kumuliert sich, auch wenn man sagt, man hat jetzt einfach halt nur eine 49%ige Chance oder 48%ige Chance. Aber wenn man das kumuliert auf viele Entscheiden, auf viele Personen, wird das einen grossen und signifikanten Effekt, ja.
Du hast gesagt, bei Bewerbungen, allenfalls auch, wenn man einen Kredit überkommt, vielleicht auch bei Versicherungen, könnte es auch dort passieren?
Absolut, ja. Also Versicherungen setzen ja Algorithmen ein, um zu berechnen, wie ist das Risiko jetzt von jemandem, der eine Versicherungspolice will. Und die setzen alle Informationen ein, die sie dürfen. Und so explizit geschaut, wird er jetzt diskriminiert. Kommt natürlich aufs Land drauf an. In der Schweiz haben wir kein explizites Antidiskriminierungsgesetz, also da wird dann auch gar nicht so genau geschaut und das natürlich ausgenutzt, weil umso genauer der Algorithmus, umso höher der Profitmargin. Und da wird man natürlich dann nicht sagen, ja, dann geben wir halt ein bisschen Profitmargin auf dafür, dass wir fairer sind.
Also das heisst, es ist schon berechtigt, wenn wir da ein ungutes Gefühl haben, dass über uns entschieden wird und eben vielleicht in Fällen, wo nicht einmal mehr ein Mensch überhaupt auf so einen Entscheid drauf schaut, dass wir da in eine ungute Richtung gehen. Verstehst du das? Oder kann man sagen, ist es doch immer noch so eine Randerscheinung oder würdest du sagen, das ungute Gefühl ist gerechtfertigt?
Es ist gerechtfertigt, weil die Entscheid werden so oft, so häufig und überall gemacht, dass die Effekte auch unser Leben eigentlich ja fast schon beherrschen. Das heisst, wenn man da jetzt sagt, ich habe ein ungutes Gefühl, eigentlich sollte man sagen, ja, ich weiss, ich sollte ein ungutes Gefühl haben.
Ja. Die Software, die Entscheidungssysteme werden trainiert, so mit Daten und eben, unser Eindruck ist vielleicht auch, ja, das ist eine Maschine, die ist unbestechlich, die ist farbenblind, aber da würdest du wahrscheinlich sagen, ich stelle jetzt eine Suggestivfrage, das ist eine völlige Fehleinschätzung.
Komplett, also die Maschinen sind natürlich designed für einen Zweck, dass sie dann natürlich einen Prozess oder einen Entscheid optimieren. Und wenn man dann einfach die historischen Daten nimmt, wir müssen Diskriminierung, Ungleichheit, das gibt es in der Welt. Und die Maschinen sind natürlich, die machen genau das, was man von ihnen verlangt. Die bildet das dann auch so genau wie möglich ab. Und das ist natürlich fatal, wenn man dann nicht interveniert und sagt, ja, aber die Ungerechtigkeit oder die Diskriminierung, die wollen wir in unserem System nicht drin haben.
Mhm. Aber das muss man zuerst überhaupt mal merken, dass die drin ist, oder? Ich stelle mir das noch schwierig vor, wenn man mal so eine Software trainiert hat, dann probiert man sie vielleicht bei 5, 10, 20 Leuten aus und findet, ja, das ist super, was da rauskommt. Aber ob es dann beim 100. oder beim 1000. Anwendungsfall immer noch so ist, das merkt dann keiner mehr so genau.
Das wird schon genau überwacht in der Performance, oder? Weil die Algorithmen sind ja ein wichtiger Bestandteil von Geschäft, von Prozess, wo natürlich möglichst profitabel sollte sein. Also die werden natürlich genau überwacht, nur nicht auf der Frage, wie sind sie jetzt auch diskriminierend?
Ja.
Oder sind sie sicher? Oder sind sie, können sie so einen kumulierenden Effekt verursachen?
Kann man da jetzt einfach grundsätzlich fragen, sollten so Maschinen überhaupt Entscheidungen treffen oder ist das ein grundsätzlicher Fehler, weil die keine Moral haben, sie haben kein Bewusstsein, dass ihnen das selber könnte passieren. Mhm. Also als Mensch hast du immer das Gefühl, ja, also ich will andere so behandeln, im Idealfall, wenn ich selber behandelt werde, das kann dieser Maschine völlig egal sein, man kann sie nicht verklagen, sie kann nicht einen Buss bekommen oder was sie müssen zahlen. Also die kann da eigentlich auch völlig skrupellos agieren, könnte man sagen, die dürfen einfach keine Entscheidungen treffen.
Das Problem ist nicht, dass es um die Maschine oder den Algorithmus geht, klar, das ist ein Boot für einen Zweck und nach Spezifikationen. Regeln müssten kommen für die, wo die Algorithmen erstellen, trainieren und dann auch in der Produktion einsetzen. Die sollten sich an klarere Regeln halten, dass sie sich über so Fragen Gedanken machen und dann die Risiken von ihrem System versuchen zu minimieren, und zwar systematisch.
Wie kann man die Risiken dann minimieren? Muss man einfach die entscheiden immer noch quasi von Hand, also manuell als Mensch nachkontrollieren? Oder gibt es auch die Möglichkeit, quasi zu erkennen, wo das so eine KI oder so ein System könnte die grundlegende Schwäche haben?
Die Nachkontrolle oder sagen wir das Recht darauf, dann einen Entscheid von einem Menschen zu bekommen, das ist zum Beispiel etwas, was die Amerikaner jetzt immer mehr bringen, was die EU jetzt bringt. Aber das ist so ein Pflösterli obendrauf. Was wichtig ist, dass man von Anfang an, bevor man überhaupt anfängt, irgendetwas zu programmieren, sich systematisch überlegt, welche Risiken könnte mein System haben für alle möglichen Aspekte. Und nicht nur Diskriminierung, Sicherheit, Health and Safety, Grundversorgung, was auch, wo auch immer das System auch ist. Und dass man das systematisch aufarbeitet und die Risiken halt minimiert. Risiken kann man ja nie ganz verschwinden lassen, das ist illusorisch, aber dass man sich denen bewusst ist, dass man sie verfolgt und Schritt macht, um die Risiken zu mitigieren.
Wird das heute gemacht oder ist das heute so ein laissez-faire, also solange es keine explizite Gesetze gibt, wir reden dann noch über den EU-AI-Act, aber sind sich die Unternehmen nach deiner Erfahrung dem Problem bewusst oder finden die, ja, solange niemand reklamiert, ist alles in Ordnung?
Es gibt eine ganz kleine Anzahl von Firmen, die sich dem Problem sehr bewusst sind und komplexe Strukturen und interne Prozesse haben, um zu schauen, dass ihre Systeme nicht das Problem verursachen. Das sind die ganz grossen Tech-Firmen, das sind Google, das sind Meta. Die haben schon über ein Jahrzehnt Erfahrung drin, weil für sie wäre es natürlich fatal, wenn rauskommt, das neue System, das jetzt bei Hunderten von Millionen Leuten läuft, ist, was weiß ich, diskriminierend, rassistisch oder macht Leute unsicher. Also die haben ganz klare Prozesse, was machen. Und sobald man von diesen Firmen weggeht, ja, so genau ist nicht geschaut worden. Bei den meisten Firmen ist das entweder gar nicht auf der Agenda oder unter, ja, irgendwann schauen wir es uns mal an. Vielleicht schreiben wir schon ein paar schöne Blogposts, dass ja, wir sind da jetzt daran interessiert und haben das Center of Excellence für Ethical AI und so. Aus der Rechtssicht, ja gut, in Europa, wir haben bis vor kurzem weder in der Schweiz noch in der EU explizit KI-Recht gehabt. In Amerika ist es ein bisschen anders, weil einfach die Rechtstradition dort anders ist, die Rechtsstruktur ist anders. In den USA darf man zum Beispiel auf gewisse Sachen nicht diskriminieren und es ist völlig egal, ob das jetzt ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei der Versicherung ist oder der Algorithmus. Und was die USA gemacht haben, Präsident Biden hat im November letztes Jahr einen Executive Order rausgegeben und der Behörde einfach gesagt, ihr müsst das existierende Recht jetzt anwenden auf Fälle, wo KI drin ist, ihr müsst das Know-how haben, ihr müsst die Leute haben, dass ihr das könnt machen. Und das ist schon passiert. Die grosse Behörde, also die Federal Trade Commission, die Wettbewerbskommission, ist da stark dahinter, das Department of Justice, Justizministerium ist dahinter. Da kommen jetzt schon die ersten Fälle und die ersten Strafen, wo klar gesagt wird, das dürft ihr nicht, egal ob das jetzt mit KI ist oder nicht.
Findest du dann aus deiner Sicht, das ist den Unternehmen wirklich ein Bedürfnis, das auch zu regeln? Oder sagen die einfach, wir wollen bloß nicht verwutscht werden, weil es ein riesiges Reputationsrisiko könnte sein?
Ich glaube, die Firmen haben primär KI einfach als effizienzsteigernd angesehen, als Investment, um mehr Business zu treiben. Und da ist es natürlich auch ja, wahnsinnig gut. Also die Firmen werden dadurch effizienter, die Produkte werden besser. Wir haben heute bessere Produkte und Services, weil bei vielen AI drin ist. Und ja, es gibt schon Firmen, die zumindest nach außen Commitments machen zu Ethical AI. Wie viel da wirklich gemacht wird, meiner Erfahrung nach nicht so viel und in vielen Orten gar nicht.
Man kann vielleicht vergleichen wie mit der Cybersicherheit. Das ist auch so etwas, wo eigentlich der das im Unternehmen muss durchdrücken, eigentlich immer der ist, wo Kosten verursacht, ja, ohne wirklich einen sichtbaren Nutzen.
Genau. Und dann, wenn der grosse Ransomware-Fall kommt, genau, oder die Kundendaten entwendet worden sind, dann ist Desaster und dann, ja, wieso haben wir uns darauf nicht vorbereitet?
Genau. Und dann ist es dann vielleicht aber auch schon ein bisschen spät.
Ja.
Wie ist es aus deiner Sicht in der Schweiz? Sind sich die Leute bewusst, was die Möglichkeiten sind? Also vielleicht jetzt die grossen Unternehmen, haben wir gesagt, die sind sich das sicher bewusst. Aber so bei den KMUs, brauchen die so künstliche Intelligenz? Haben die das auf dem Schirm? Experimentieren die? Oder gibt es auch solche, die sagen, jawohl, das ist meine riesen Chance, ich setze da voll drauf?
Ich glaube, wir sind ja in der Schweiz, werden immer wieder in den Rankings als sehr innovatives Land gewürdigt. Und ein Teil davon ist, dass wir pragmatische Early Adopters sind, generell. Und das ist so mein Eindruck, dass Firmen das doch gern und experimentierfreudig einsetzen. Und ja, ich sehe da nicht, dass wir da irgendwie Abstand nehmen, oh AI, da können wir mit, nicht umgehen. Was vielleicht noch dazu kommt, ist, dass durch den Erfolg von ChatGPT und der grossen Sprachmodell, dass unser Bild von KI sich jetzt auch verändert hat. Also wenn man jetzt heute sagt, in einer Konversation KI, denken alle sofort an die Sprachmodelle. Mhm. Die sind super spannend. Und die können auch viel. Aber das ist nur ein winziger Teil von all diesen KI-Anwendungen. Die meisten KI-Anwendungen sind einfachere Algorithmen, die einfach Daten reinnehmen und einen Entscheid treffen. Wie zum Beispiel bei der Versicherung, wo die Daten von der Bewerberin den Bewerber reinnimmt und dann sagt Thumbs up, Thumbs down. Und das sind nicht grosse Sprachmodelle, das sind einfachere Algorithmen. Und was jetzt dazu kommt, ist, dass die Definition von KI sich immer weiter ausweitet, bis zu einer Definition, die jetzt von der OECD auch angenommen ist, dass KI ist ein System, wo Daten hineinkommen und Entscheidungen oder Antworten oder Klassifizierungen rauskommen. Und damit ist die Formel in Excel möglicherweise auch KI.
Genau, dann hätten wir schon seit 50 Jahren KI nach dieser Definition.
Ja. Die Amerikaner sind dann natürlich wie immer pragmatischer. Die haben jetzt immer weniger den Begriff AI in ihren Gesetzen und Regulierungen verwendet. Und sie nehmen den Begriff Automated Decision System, also automatisiertes Entscheidungssystem. Und dann ist es auch viel klarer, ja gut, wenn ich jetzt Daten reinfüttere und einen Entscheid rauskomme, dann habe ich so ein System.
Genau, wäre eigentlich sinnvoll, dass man das nicht an der Technik misst, sondern an dem, was es macht und was es eben allenfalls dann auch bedeutet für die Anwender und die Betroffenen.
Genau, ob ich jetzt von ChatGPT diskriminiert werde oder von einer Excel-Formel, ist mir ja egal.
genau. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um auf das AI-Gesetz von der EU zu kommen. Das ist ja jetzt in Kraft, oder, also es ist bewilligt worden. Es wird dann demnächst, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ich finde immer, das bei der EU zu verstehen, wenn die Abläufe sind, noch schwierig, aber es muss dann publiziert werden und dann hat man noch so eine Übergangsfrist und dann irgendwann mal greift es dann und dann müssen die Regeln gelten. Und die EU hat, wenn ich das richtig verstanden habe, mal so das risikobasierte Modell, wo man sagt, eben gewisse Sachen will man ganz verbieten, die will man nicht haben. Mhm. Also, dass irgendeiner kann einfach mittels Gesichtserkennung schauen, wer an seinem Haus vorbeiläuft und das registrieren, das will man gar nicht. Dann hat man Systeme, die strenger reguliert werden. Das sind so medizinische Sachen, glaube ich auch. So Self-Driving, also so selbstlenkende. Also leuchtet eigentlich auf den ersten Blick ein, was die machen. Mhm. Ist das auch deine Wahrnehmung? Ist das ein Gesetz, das dir einleuchtet? Hättest du es auch so gemacht?
Wir haben die frühen Versionen vom AI Act vor über 2,5 Jahren uns angeschaut. Und da ist zwei Sachen klar gewesen. Der erste ist, das haben wir jetzt gerade besprochen, dass das Produkt reguliert wird, nicht Technologie, und dass es eben der risikobasierte Ansatz ist. Also für was wird es eingesetzt und was ist das Risiko für die Bevölkerung, für die Nutzerinnen und Nutzer. Und das Gesetz wäre wahrscheinlich ohne grosse Aufmerksamkeit einfach da durch Brüssel durchgekommen. Wie damals bei GDPR, beim Datenschutz, und plötzlich gilt das Gesetz. Nein, ich sage, was kommt da jetzt?
Genau.
Beim AI Act ist etwas anderes passiert, weil bevor er fertig war, ist ChatGPT gekommen. Das ist Thema Nummer 1 geworden und plötzlich haben alle wollen KI regulieren. Und ich sage das immer so, als dass es kein Witz ist, dass sogar der Papst nach KI-Regulierung gerufen hat. Also die EU hat plötzlich gesagt, ja, okay, gut, jetzt werden plötzlich alle, jetzt schauen alle auf uns. Und was noch interessant ist, klar wird jede KI selber regulieren, aber letzten Endes haben viele einfach bei den Europäern abgeschrieben und angepasst.
Jetzt muss ich doch noch schnell fragen, was hat der Papst für eine KI?
Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht die richtige Stelle.
Okay, ich höre mir bei der katholischen Kirche nachfragen.
Ja. Nein, und dann in dem Prozess ist dann das Lobbying reingekommen, weil so viel Geld investiert worden ist in OpenAI, in Anthropic, in all die Startups, die jetzt KI machen. Und dann ist gewaltiges Lobbying gekommen und hin und her und politische Kontroverse, bis sogar der Macron und der Scholz müssen intervenieren in den Verhandlungsprozess. Und jetzt haben wir das Gesetz, wo viel komplexer ist, viel komplizierter, viel unklarer, viel mehr Ecken und Kanten hat auch. Und wir müssen eigentlich immer noch ein bisschen verstehen, was das jetzt wirklich bedeutet.
Und die Interventionen sind auch, würdest du sagen, die sind nur negativ gewesen? Das sind einfach Leute, die das Geschäft gewittert haben und sich das nicht haben wollen durch so Gesetze verderben lassen, sage ich jetzt ein bisschen überspitzt. Oder gibt es auch wirklich berechtigte Überlegungen, dass man sagt, wenn es in anderen Weltregionen, China, sagt man, die sind so, finden das noch so toll, wenn da die EU das reguliert, dann können sie einfach machen, was sie wollen. Ist da auch etwas Wahres daran, dass man sich vielleicht selber hindert daran, führend zu werden, wenn man jetzt da die AI reguliert?
Ich finde es wirklich spannend, jetzt im öffentlichen Diskurs zum AI-Act, wo die Leute sagen, die EU zerstört Innovation und es wird nie grosse Tech-Firmen in Europa geben, weil die EU kann nur regulieren. Wir haben gerade vorher besprochen, also die EU hat jetzt ein Gesetz, wo man Klarheit hat, was in den ersten 2 Jahren kommt und wo man sich muss anpassen, zertifizieren lassen. Und ja, die Regeln gelten in Europa, aber sie sind extraterritorial. Das heisst, in der Schweiz müssen wir uns de facto auch dran heben und in anderen Ländern auch. Aber es hat einen klaren Zeitplan, klare Regeln, man kann sie alle lesen. In Amerika kommt der Präsident und sagt, check, Executive Order, jetzt wird ab sofort Enforcement gemacht von Regeln, die wir noch gar nicht richtig verstehen. Das heisst, das Argument, dass Amerika mit fehlender Regulierung eben das Wirtschaftswachstum anbringt, das stimmt gar nicht. Heute hat man schon das Risiko, dass man abgestraft wird in der EU erst in mindestens 6 Monaten. Und es kommt eigentlich darauf hinaus, dass die Tech-Firmen natürlich Regulierung gern haben, wie sie das zur Verteidigung nutzen. Also was war das grösste Lobbying im AI-Act? Die grossen Tech-Firmen haben nicht wollen, dass sie mit ihren grossen Sprachmodellen, wo Milliarden investiert worden ist, dass die direkt reguliert werden. Und dass alle Verantwortung auf die Nutzer geht, also die Firmen, die Startups, die KMU, die mit diesen Sprachmodellen jetzt ihre Produkte bauen. Und das haben sie fast, nicht ganz, aber fast geschafft. Die meiste Verantwortung ist jetzt beim Anwender. Die grossen Strafen kommen beim Anwender. Das Einzige, was sie nicht geschafft haben, und das wird sowieso spannend, auch wegen der Rechtsfälle in den USA, ist die Frage von den Trainingsdaten. Also im AI-Act wird gesagt, auch bei den grossen Sprachmodellen muss man die Trainingsdaten jetzt offenlegen, damit die Leute, die sagen, ja, Urheberschutz bitte, dass die können wissen, hey, wo sind meine Werke eigentlich benutzt worden. Mhm. Und das haben sie nicht ganz rausgebracht, das haben sie natürlich rausgewählt, aber das ist jetzt da. Wiederum, das ist jetzt ein Gesetz, das jetzt langsam kommt. In Amerika wird OpenAI von der New York Times verklagt. Die New York Times hat gefordert, dass OpenAI die Modelle zerstört. Also wenn der Richter sagt, New York Times hat recht, das ist Copyright-Verletzung, was sie ja gemacht haben bei OpenAI, sagen die, wir wollen, dass die Modelle gelöscht werden, zerstört werden. Und dann haben noch ein paar Anwälte ein bisschen nachgerechnet. In Amerika gibt es ja im Urheberrecht pro Fall eine Strafe von ca. $100,000. Das heisst, OpenAI könnte eine Copyright Liability haben in grosser Ordnung von Billionen von Dollar.
Ja, das wäre eindrücklich.
Und das ist härter als was die EU da jetzt geplant hat.
Ja. Also ich höre raus, du würdest vielleicht sagen, dass am Schluss wirklich einfach die Anwender von diesen KIs schuld sind, das ist ein bisschen schwierig an diesem Gesetz. Gibt es noch andere Sachen, die du jetzt anders gemacht hättest oder wo du einen anderen Schwerpunkt würdest legen, wenn du da der Gesetzgeber wärst?
Ich glaube, es haben schon ein bisschen drin, aber ich glaube, was fehlt und was ein grosses Problem könnte verursachen, ist, dass die EU jetzt gewisse Prozesse vorsieht für Registrierung, für Audits, für Zertifizierung. Und ich sehe ein grosses Risiko, dass das nicht rechtzeitig fertig wird. Mhm. Und dann haben wir das Problem, wenn in 1,5 Jahren jede Firma sagt, ja, jetzt muss ich aber mein System noch zertifizieren lassen, es gibt keine Audits, keine Stelle, gibt nichts. Und dann hat man plötzlich das Problem, dass man vor einer Deadline startet und möglicherweise das Produkt nicht mehr auf den Markt bringen darf. Also ich glaube, mehr Sorge, mehr Investment in die Hilfe vom Staat, vor allem für die kleineren Firmen, um sich dann vorzubereiten, wäre sicher wünschenswert.
Genau, und damit sind wir ja auch bei der Schweiz. Du hast es angedeutet, das Gesetz gilt zwar nicht in der Schweiz, der Bundesrat überlegt noch, ob er auch so etwas will oder nicht. Ich glaube, Ende Jahr hat er dann sich das überlegt, vielleicht, oder auch nicht. Aber es gilt schon zumindest für Unternehmen, die halt mit Unternehmen im EU-Raum geschäftet, und da sind sie dann auch dem unterworfen. Und das heisst, da kommst auch du ein bisschen ins Spiel, kannst uns dann noch erklären, wie. Die müssen jetzt eigentlich, die Unternehmen, mal schauen, als erstes wahrscheinlich überhaupt, was haben wir für Software, die da betroffen könnte sein?
Absolut. Also ich meine, wir sind also im Moment in der Phase, wo viele Firmen sagen, ja, aber wir haben ja nicht wirklich AI und wir machen ja kein, wir sind ja nicht in der EU, und so ein bisschen Rationalisierung, wieso man nichts machen sollte.
Genau, glaube, die haben das mit der Excel-Formel noch nicht verstanden.
Die haben das nicht verstanden, und das mit der Extraterritorialität, die die EU da erwartet, die durch die ganze Supply Chain durchgeht. Und ich sage immer noch, wenn ich mit Schweizer KMU rede und die sagen so etwas, sind die GDPR-compliant? Und sagen, ja, sicher sind wir das. Und sind das auch schon vor unserem Datenschutzgesetz? Ja, klar. Und genauso wird sie. Genauso wird sie, weil sie können ihr Produkt, wenn sie jetzt Software machen, oder ein Produkt, wo Software drin ist, wo AI drin ist, nach dieser Definition, könnte sie noch nicht mal exportieren, weil die Importeure in Europa könnten das gar nicht annehmen. Und es ist lustig, ich habe jetzt schon die ersten Anfragen bekommen von Firmen, die Folgendes sagen: Unsere Kunden haben gefragt, ja, sind ihr AI Act compliant? Das ist natürlich die korrekte Antwort. Niemand kann heute schon AI Act compliant sein. Das macht gar keinen Sinn. Niemand kann zertifiziert sein. Man kann sich aber darauf vorbereiten. Und darum muss sich jede Firma, die irgendetwas richtig AI macht, jetzt überlegen, was für Management-Systeme haben sie, wie beantworten sie die Frage vom Kunden, der dann sagt, ja, sind ihr compliant?
Genau. Und wie macht man das? Ich nehme an, man macht mal ein Inventar von Softwarelösungen, die man so einsetzt, und dann muss man die einzeln durchgehen. Und dann würde ich mal zum Hersteller gehen von dieser Lösung, wenn sie nicht selber gelismet ist, und sagen, könnt ihr das sicherstellen?
Was ist euer Plan, dass wir in 2 Jahren auch voll zertifiziert sind? Und dann bei der eigenen Anwendung, bei dem eigenen Produkt, was ist unser Plan als Organisation, dass wir in 2 Jahren voll zertifiziert sind?
Genau, dann hast du vielleicht einen, der mal ein Excel-Makro geschrieben hat, der vielleicht längstens nicht mehr bei der Firma arbeitet.
Genau.
Und dann fragst du dich, ja, was ist jetzt mit dem? Und was hast du dann für eine Möglichkeit, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wenn ich das jetzt beurteilen soll?
Das ist eine extrem schwierige Frage, weil die Abschätzung muss jetzt erstmal jede Firma machen, das Inventar. Und basierend auf dem, was sie haben, sagen, das Excel-Makro ist irgendwie 80% von unserem Umsatz, müssen sie sich überlegen, wie sie das wahrscheinlich, wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die gegangen ist, wahrscheinlich auch keine gute Dokumentation hinterlassen hat. Dann ist wahrscheinlich die einzige Option, dass sie das ganze System von Anfang an neu aufbauen, neu programmieren, dokumentieren, so dass, wenn dann die Zeit kommt, dass es auch zertifizierbar ist und der Regeln entspricht. Das ist ein riesen Aufwand, ist mir klar. Aber wir haben einen Präzedenzfall dafür mit GDPR. GDPR hat auch so eine Übergangsfrist von 2 Jahren gehabt. Das war 16 bis 18 gewesen. Und in diesen 2 Jahren haben eigentlich alle Firmen, die Daten verarbeitet haben, persönliche Daten verarbeitet haben, müssen ihre Systeme neu bauen. Und wir haben mal versucht herauszufinden, wie viel ist da investiert worden. Und es gibt eine Schätzung von der EU-Kommission, dass weltweit nur in diesen 2 Jahren 200 Milliarden Euro investiert worden sind, nur um die GDPR-Compliance am Anfang mal zu erreichen. Und ich glaube, ich vermute stark, dass der Effort, der jetzt in den nächsten 2 Jahren kommt, für AI Act, ist vergleichbar, wenn nicht sogar grösser als der für GDPR.
Und was kannst jetzt du mit deinem Unternehmen da anbieten in diesem Bereich?
Wir haben eben vor 2,5 Jahren den AI Act gesehen, und es ist noch lustig, weil man eigentlich eine SWOT-Analyse gemacht und plötzlich gemerkt, was ist der Threat, was ist die Bedrohung? AI wird reguliert. Und dann haben wir das Gesetz gelesen und haben uns Gedanken gemacht und realisiert, ja nein, das ist so eine fundamentale Änderung, die da kommt, das wird so kompliziert, niemand wird das können einfach mal umsetzen in einer Woche. Dafür braucht es Tools, dafür braucht es Software. Und seitdem bauen wir an einer Plattform, an einem AI-Management-System, wo man die Prozesse und das Wissen, wo man für AI-Compliance braucht, kann abbilden, sodass wenn dann der Auditor kommt, dass man kann nachschauen kann, es ist alles nach Vorschrift gemacht worden, es wird alles gelockt, die Prozesse werden gelebt, das Risikomanagement wird gelebt und umgesetzt, dass man dann auch sowohl die Organisation als auch das Produkt kann gut darstellen und zertifizieren auf dem Markt kann.
Also ihr habt die richtige Nase gehabt und jetzt ist auch ein grosser Moment, kann man das ein bisschen überspitzt so sagen?
Wir haben wirklich von sehr früh das gemerkt, dass das etwas Größeres und Wichtigeres könnte werden. Wir haben natürlich als kleines Startup damals noch nicht gewusst, wann kommt das Gesetz. Oder? Das ist ja immer ein grosses Risiko. Oder EU-Gesetzgebung.
Genau, es hat nochmal 5 Jahre.
Ja, genau. Und der grosse Wendepunkt ist gekommen mit ChatGPT, weil dann ist klar, jetzt müssen nicht nur die EU etwas machen, jetzt muss jeder etwas machen. Mhm. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir ja, die Lösung für den Moment haben.
Also wenn ich ein Unternehmen habe und nicht weiss, wenn ich das Problem lösen soll, dann kann ich bei euch fragen und ihr helft mir dann.
Absolut.
Ja. Sehr schön. Ich wette, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ich glaube, das ist für einmal erlaubt auf Radio Stadtfilter. Ich wette so in die Schlussphase gehen und dich noch so allgemein fragen, haben wir jetzt das richtig gemacht? Wir, ich sage jetzt ganz gross so, als Menschheit mit der KI, dass wir jetzt probieren, damit umzugehen, oder würdest du sagen, sind wir da blind ein bisschen in etwas eingestolpert, wo wir jetzt müssen überlegen, wenn wir die Büchse von der Pandora oder eben die Geister, die wir da gerufen haben, wieder irgendwie können, zumindest wieder ein bisschen einfangen?
Wir sind total blind reingestolpert. Es hat sehr wenige Leute gegeben, die sich wirklich mit dem Thema befasst haben, bevor wirklich dann ChatGPT gekommen ist. Und es gibt ja so zwei Camps, wenn man es vereinfacht. Es gibt die Leute, die sich Sorgen machen, dass KI wird die Menschheit auslöschen. Das ist das grösste Risiko seit der Erfindung der Atombombe.
Genau.
Da ist natürlich vieles davon, muss ich sagen, ist Marketing von den Firmen, die sagen, unser Produkt könnte die Menschheit zerstören. Wir nehmen Checks fürs Investment. das ist natürlich auch dabei, aber ich würde es nicht ganz abtun. Und es gibt die Leute, die sagen, ja, nein, das ist jetzt einfach die nächste Stufe der Technologieentwicklung. Wir können das kontrollieren, wir können das regulieren. Klar, wird nicht so einfach sein, da müssen wir jetzt daran arbeiten in den nächsten Jahren. Ich bin generell eher auf der weniger alarmistischen Seite. Aber das heisst nicht, dass man die Leute, die sich Sorgen machen, dass man die nicht ernst nimmt. Und wir sehen auch, dass natürlich vor allem die Regierungen und die Weltmacht die Kontrolle über die Technologie als so essentiell empfindet, dass da mit ganz harter Bandage gekämpft wird.
Und die Frage stelle ich gerne Experten in dem KI-Bereich und bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar allgemein, wenn man sagt, das ist eine Revolution, dann wo stehen wir bei dieser Revolution? Sind wir noch ganz am Anfang, sind wir mit drin oder haben wir das Wesentliche schon gesehen?
Das ist die Frage von unserer Zeit und ich glaube, wir können sie nicht beantworten. Und das hat einen einfachen Grund, weil die Teams, die Firmen, die an der Grenze jetzt forschen und arbeiten, sind nur noch 5. Also die Universitäten sind nicht mehr dabei, KMUs sind nicht dabei, Startups sind nicht dabei. Sogar die grössten Firmen der Welt sind da Tier 2, Tier 3. Es gibt nur noch 5 Players, die wichtig sind. Google, Facebook, Microsoft, OpenAI und Anthropic. Das sind die einzigen, die das Wissen haben, die Teams haben und die Ressourcen, um da mitzuheben. Und die Ressourcen sind wichtig. Meta, nur um da mitzuheben, gibt dieses Jahr über 10 Milliarden Dollar aus, nur für GPUs. Also ein CapEx von 10 Milliarden Dollar nur als Entry-Ticket, um in der Liga zu spielen. Und ich habe das mal nachgeschaut, um das zu vergleichen. Das ist zweimal der Veritas von der Schweiz. Also eine Privatfirma gibt zweimal so viel aus, um bei KI dabei zu sein.
Für die Hardware.
Nur für die Hardware, da sind ja nicht mal die Leute dabei.
Ja.
Das ist unglaublich.
Kevin Schawinski, ganz herzlichen Dank.
Merci vielmals.
Das ist der Nerdfunk. Wiederhören sagt der Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schüssler.